Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Think and Do, das Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Ich bin Michael Sonnabend und ich begrüße alle recht herzlich zu einer neuen Ausgabe, in der es heute um das Thema Wissenschaftskommunikation gehen soll. Und dazu begrüße ich meinen Gesprächspartner Markus Weißkopf. Hallo Markus.
Hallo Michael.
Markus, du bist Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog und WID, wie man es kurz nennt, wird ja dieses Jahr schon 20 Jahre alt. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich denke, da gibt es eine Menge zu sagen. Bevor wir das aber tun, würde ich ganz gerne noch ein bisschen über dich sprechen. Du bist seit 2012, wenn ich das richtig nachgelesen habe, Geschäftsführer bei Wissenschaft im Dialog. Und wie war das denn bei dir? Wie war denn dein Weg in die Wissenschaftskommunikation? War das etwas, was du schon immer so angepeilt hattest, oder hat sich das eher so, ja, wie es manchmal so ist im Leben, so zufällig ergeben?
Ja, eher Letzteres, ne? Ich glaube, vom Berufsfeld Wissenschaftskommunikation wusste ich weder in der Schule noch im Studium wirklich etwas. Und ursprünglich, ich habe ja Verwaltungswissenschaften in Konstanz studiert, Mischung aus Politik und Management. Ursprünglich bin ich dann nach dem Studium in Richtung Organisationsberatung gegangen und habe da auch bei einer Beratungsfirma gearbeitet, 2-3 Jahre lang. Wir haben da aber auch immer wieder schon mit Wissenschaftsorganisationen dann zusammengearbeitet, und ich glaube, so der Knackpunkt war dann, und das hat eben auch schönerweise schon mit dem Stifterverband zu tun, dass ich mit involviert war in die Vorbereitung der Bewerbung der Stadt Konstanz für die Stadt der Wissenschaft, den Wettbewerb, den ihr ja lange Zeit ausgeschrieben habt. Und da habe ich so richtig gesehen, dass das ein tolles Betätigungsfeld ist, dass das einen irren Spaß macht, sich darum zu kümmern, Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur zusammenzubringen, sich Formate auszudenken, wie das besser funktionieren kann. Und ja, das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das wäre ein spannendes Betätigungsfeld auch für die Zukunft. Und dann hatte ich sozusagen das Glück, dass Braunschweig damals Stadt der Wissenschaft war, 2007, und eben dann das Haus der Wissenschaft dort aufbauen wollte und jemand gesucht hat, der das als Leiter macht. Und dann hatte ich nochmal Glück, dass ich das dann geworden bin.
Dieses Haus der Wissenschaft in Braunschweig, was hat man sich darunter vorzustellen? Was kann man da sehen? Was kann man da tun?
Man sollte sich jetzt kein Science Center darunter vorstellen, sondern das ist eher ein Begegnungsort, an dem schon manchmal auch Ausstellungen stattfinden, kleinere Ausstellungen, aber wo es vor allem, glaube ich, immer noch sehr tolle, innovative Veranstaltungen gibt, sowohl für die breite Bevölkerung, für die breite Öffentlichkeit, also auch für spezielle Zielgruppen, für Kulturinteressierte, für die Wirtschaft aber auch. Das hat in Braunschweig immer auch eine große Rolle gespielt, dass sich dort auch Wissenschaft und Wirtschaft treffen können. Und es ist auch ein öffentlicher Ort, dadurch, dass es auch oben, wer das Haus der Wissenschaft kennt, weiß, dass es sehr hoch ist. Oben auf 40 Meter Höhe gibt es noch ein Restaurant, wo man sich da auch treffen kann, um vor oder nach der Veranstaltung dann noch was zu trinken oder was zu essen. Das fanden wir immer sehr, sehr wichtig, dass es eben auch ein belebter öffentlicher Ort ist.
Das ist, glaube ich, so ein historisches Gebäude, was da umgebaut wurde, ne, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das ist sozusagen auch ein, würde ich sagen, vorbelastetes Gebäude, weil es eben in der Zeit von 1934 bis 1937, wenn ich mich richtig erinnere, gebaut wurde, eben schon zur nationalsozialistischen Zeit. Interessanterweise aber im Stil des Backsteinexpressionismus, was ja eher sozusagen der 20er-Jahre-Stil war. Obendrauf auf den eher kantigen Bau hat man eine Art gotische, sage ich mal, kleine gotische Kathedrale gesetzt, wo jetzt das Restaurant drin ist, um, glaube ich, zu zeigen, dass sozusagen, dass die hier die neuen Herren sind und es nicht mehr die Kirche ist. Und das Ganze war ja als pädagogische Hochschule gebaut worden, als Ensemble gemeinsam mit dem Naturhistorischen Museum. völlig überdimensioniert zu der Zeit, für eine sehr viel größere Anzahl von Studierenden ausgelegt, als dann tatsächlich da studiert haben. Ja, und ein spannendes Gebäude, weil das ist auch der einzige Versammlungsort in Braunschweig war, der eben nicht durch den Krieg zerstört wurde, nur die obere Kuppel, wo die Volkssternwarte drin war, die wurde zerstört. Aber unten die Aula als Versammlungsort wurde eben nicht zerstört und der Braunschweigische Landtag, den es damals eben noch gab, der hat da drin nach dem Krieg getagt und hat sich dort auch aufgelöst. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund hat da drin getagt, dann späterer Zeit. Also das Gebäude hat eine sehr bewegte Geschichte. Man sieht eben heute natürlich auch noch, aus welcher Zeit das Gebäude stammt. Und wir haben immer auch versucht, damit offen umzugehen. Und gerade, ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig und macht den Reiz auch so eines Gebäudes dann auch aus, dass man so viele auch Brüche darin auch sehen kann.
Wie kommt das eigentlich, dass Braunschweig so eine Affinität zum Thema Wissenschaft hat? Also du hast ja gesagt, 2007 waren sie auch Stadt der Wissenschaft, ein Wettbewerb, den der Stifterverband damals noch ausgelobt hat. Dann das Haus der Wissenschaft. Gibt es da bestimmte Gründe, warum diese Affinität da ist?
Naja, ich glaube, man sieht ja, wenn man sich so ein bisschen die Landkarte der Wissenschaftsorganisationen anguckt, dass Braunschweig eben nicht nur eine technische Universität besitzt und eine Kunsthochschule und auch eine Fachhochschule sozusagen in Wolfenbüttel und drumherum, dann eben auch Fraunhofer-Institute, zwei Stück glaube ich, das DLR hat einen wichtigen Standort in Braunschweig, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt mit der Atomuhr sozusagen ist in Braunschweig, zwei, sage ich mal, eher biologisch orientierte Institute, Julius-Kühn-Institut, von Thünen-Institut sind in Braunschweig. Also sehr, sehr viele wissenschaftliche Einrichtungen sind dort. Das Herzog-Anton-Ulrich-Museum, also auch als wichtiges Kunstmuseum. Da ist sehr viel Wissenschaft vorhanden. Und eben entsprechend gibt es sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die auch sehr an Wissenschaft interessiert sind, die da auch aktiv mitmachen, mitgestalten. Und es gab aber natürlich auch irgendwie immer die treibenden Personen, die das dann in den Institutionen, in der Universität oder im Stadtmarketing dann aktiv nochmal mit vorangetrieben haben, die sich darum gekümmert haben, die eben die Bewerbung vorangebracht haben, die dann auch gesagt haben, naja, wir haben in der Bewerbung das Haus der Wissenschaft versprochen, dass wir das machen. Jetzt müssen wir das auch einhalten. Ja, das war nicht immer ein ganz einfacher Prozess, glaube ich, wie man sich denken kann. Und es hängt dann am Ende doch oft auch an der einzelnen Person, die sich dann sozusagen die Verantwortung auch nehmen und die Dinge dann vorantreiben.
Also es geht wahrscheinlich nur, wenn wirklich ganz viele da Hand in Hand zusammenarbeiten. Ne? Also wenn man Wirtschaft, Wissenschaft, die Stadt hinter sich hat.
Genau, die Stadt hat da eine wesentliche Rolle auch gespielt, auch die Wirtschaft mitgenommen, sage ich mal. Und der Oberbürgermeister damals auch den Unternehmen so ein bisschen auf die Füße getreten und gesagt, ihr müsst jetzt auch mitziehen. Und vor allem Stadt und Universität, die waren so der Nukleus und haben die anderen dann auch mitgenommen. Ja, ich glaube, klar, es braucht eine gewisse kritische Masse, aber es braucht dann auch immer welche, die vorangehen. Und das waren, glaube ich, damals ganz eindeutig Stadt und Universität in Braunschweig.
Ja gut, das hast du dann ein paar Jährchen gemacht, hast das aufgebaut und dann kam auf einmal ein Anruf aus Berlin.
Naja, so ganz so einfach war es nicht. Also auch die Geschäftsführung bei Wissenschaft im Dialog wird über einen geordneten Prozess vergeben, wo man sich bewerben muss.
Ach so, das wusste ich ja gar nicht.
Das war schon so. Und ich habe dann einfach mal meinen Hut in den Ring geworfen für die Stelle, weil ich natürlich gesehen habe, das ist sozusagen die nationale Organisation für Wissenschaftskommunikation, die einfach auch, wo man einfach nochmal so auf einer anderen Ebene auch Projekte umsetzen kann, spannende Dinge tun kann. Und wo ich erstmal das gedacht habe, ja, okay, versuche ich mal. Ich war damals noch, wie würde ich da sagen, relativ jung auch entsprechend für die Position, glaube ich, so dass ich da jetzt mir auch gar nicht so riesengroße Chancen ausgerechnet habe, aber anscheinend habe ich da durch meine Arbeit in Braunschweig, durch sozusagen die Dinge, die wir da auch aufgebaut haben, Stichwort Science Slams oder Stichwort auch, sage ich mal, sehr stark dialogorientierte Formate, auch die Gesellschafter von Wissenschaft im Dialog überzeugt, dass sie gesagt haben, Mensch, das könnte gut passen. Und ich glaube, wir hatten ein sehr, sehr gutes Vorstellungsgespräch, muss man da dann zu sagen, mit den Gesellschaftern. Und da hatte ich dann ein ganz gutes Gefühl, dass das gut funktionieren kann. Und die Gesellschafter offensichtlich auch.
Ja, und das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Machst ja jetzt auch schon einige Jahre den Job. Lass uns doch mal auf die Anfänge blicken. Also Wissenschaft im Dialog wurde ja 2000 gegründet, im Jahr 2000. Und das geschah so ein bisschen im Fahrwasser eines, so habe ich es zumindest in Erinnerung, eines großen Aufbruchs, bei dem auch der Stifterverband beteiligt war. Also es gab so ein, so eine kleine Bewegung, die hat gesagt, wir müssen jetzt das Thema Wissenschaftskommunikation nach vorne bringen. Es gab das sagenumwobene Push-Memorandum von den großen Wissenschaftsorganisationen. Push stand und steht heute auch noch für Public Understanding of Sciences and Humanities. Es gab große Kongresse, wo sich die Wissenschaftsorganisationen getroffen haben, um das Thema Wissenschaftskommunikation zu besprechen. Und es gab Entschließungen und es gab Vorhaben, Wissenschaftskommunikation nach vorne zu bringen. Und relativ kurz danach wurde Wissenschaft im Dialog gegründet. Kannst du was darüber erzählen, wieso die Anfangszeit war? Du warst zwar noch nicht dabei, aber du wirst ja vielleicht dann auch irgendwie jetzt mitbekommen haben, wie das am Anfang war. Oder vielleicht hast du es auch aus der Ferne beobachtet, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, damals habe ich es noch nicht mal aus der Ferne so beobachtet, ehrlich gesagt. Also man hat das eine oder andere natürlich mitbekommen, aber da war ich tatsächlich noch im Studium zu der Zeit, als das dann 2000 losging mit den mit Wissenschaft im Dialog, aber eben auch mit den Wissenschaftsjahren. Von daher kenne ich es vor allem aus Erzählungen, aber auch diese Erzählung, da merkt man eigentlich immer, dass das Feuer, das damals schon da war, auch bei den Menschen, die das im Wesentlichen mitbetrieben haben. Ja, ob das jetzt eben Eckhard Winter war, der ja damals auch bei euch beim Stifterverband war, oder an die Kolleginnen und Kollegen, die hier bei WID schon dabei waren, eben auch, die dann eben Dinge wie den Wissenschaftssommer auf die Beine gestellt haben, als erstes deutsches Wissenschaftsfestival eben entsprechend, oder dann später die MS Wissenschaft auf Reisen geschickt haben. Und die, sag ich mal, die langen Nächte kamen ja damals dann auf, dass das auch mitgestaltet haben. Also wenn man da mit den Kollegen noch spricht, die das damals mitgestaltet haben, dann sieht man immer noch sozusagen die leuchtenden Augen und merkt da, was es da von der Aufbruchstimmung gab. Ja. Und ich glaube, da sind auch viele, viele wirklich gute Dinge entstanden. Die Wissenschaftssommerfestivals, lange Nächte habe ich schon erwähnt. Die Kinderuni ist ein Kind dieser Zeit, glaube ich, auch. Und in diesem ersten Schwung sind, glaube ich, viele wirklich gute Formate auch entstanden und ist auch ein neues Denken, glaube ich, in viele Wissenschaftseinrichtungen schon auch dadurch reingekommen, durch diese neuen Aktivitäten.
Wissenschaftssommer muss man vielleicht aus heutiger Sicht sogar noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, weil es die ja nicht mehr gibt, die Wissenschaftssommer. Was war das? Was ist da passiert in dem Wissenschaftssommer?
Naja, das war eigentlich ein großes deutsches Science-Festival, das wir sozusagen rundum in größeren deutschen Städten umgesetzt haben, Stuttgart, Essen und so weiter. Und wo wir wirklich mitten auf dem Marktplatz standen, mit einer großen Bühne, mit einer Ausstellung, Wissenschaftsausstellung in Zelten, wo wirklich eine Woche lang viel passiert ist, Bühnenshows, Vorträge, Talks, Theaterstücke, Kino, also ganz viele verschiedene Formate wurden da eine Woche lang umgesetzt. mit vielen, vielen Besuchern oft, eben weil wir auch mitten in der Stadt waren. Und ich glaube, es war für seine Zeit wirklich ein absolut erfolgreiches Format auch, um das Thema weiter voranzutreiben, um das Thema Wissenschaftskommunikation auch voranzutreiben. Ein Format aber auch, wo wir irgendwann gesagt haben, als Wissenschaft im Dialog, das ist jetzt nicht mehr das, was wir machen müssen als nationale Organisation der Wissenschaftskommunikation, als vielleicht diejenigen, die auch immer wieder so ein bisschen die Trends setzen wollen, die Neues ausprobieren wollen, wo wir dann ja auch gesehen haben, es gibt jetzt mittlerweile viele gute regionale Science-Festivals, Karlsruhe oder in Bielefeld oder sonst wo. Es gibt die ganzen langen Nächte, wo wir sagen, ja, da haben wir jetzt etwas gesetzt gehabt, wo andere vieles auch, sage ich mal, abgeguckt haben, nachgemacht haben, selber Eigendinge entwickelt haben daraufhin. Und damit ist sozusagen unser Job auch ein bisschen erledigt gewesen, als wir dann 2012 mit Lübeck das dann auch beendet haben.
Ich hatte in der Vorbereitung auf das Gespräch ein bisschen rumgelesen. Der damalige Vorsitzende des Lenkungsausschusses, so heißt es, glaube ich, bei WED, der Herr Treusch, meinte so rückblickend, so auf die Anfangsjahre, das wäre die Zeit gewesen, wo die Leute einem noch zugehört hätten. Das macht man sich heute gar nicht so richtig bewusst. Das war ja die Zeit, ja, vor den Smartphones, ne? Und vor Twitter und Facebook und Co. Und er sagte, da konnte man halt noch einen Vortrag halten und die Leute haben halt nicht alle auf ihr Handy geguckt. Und ich glaube, dass das noch eine andere Zeit war, auch was die Kommunikation mit Bürgern angeht.
Ja, ich meine, wir überlegen immer wieder, was nun genau die Veränderungen sind. Ich würde dem nicht so ganz zustimmen, weil wenn ich heute noch in einem Vortrag von unserem aktuellen Lenkungsausschussvorsitzenden Antje Boetius sitze und mich umgucke, bei ihren Vorträgen guckt keiner aufs Handy. In der Regel nicht. Höchstens um vielleicht mal raus zu twittern, hey, cooler Vortrag oder was Inhaltliches dazu zu twittern irgendwie. Ja, das hat sich dann vielleicht ein bisschen verändert, aber ich glaube nicht, dass da jemand aufs Handy guckt, weil er irgendwie was anderes macht, außer dem Vortrag zuzuhören, weil die einfach total spannend sind. Und ich meine, wir beide machen gerade einen Podcast, der vielleicht eine Stunde dauert oder noch länger geht, ja, mal schauen. Dem hören die Leute auch zu, hoffentlich, ja, oder sie hören Christian Drosten über eine Stunde zu oder anderen Personen manchmal 2 oder 3 Stunden zu. Also ich glaube, auch das ist nicht völlig verloren gegangen. Es ist eben was Neues hinzugekommen und die sozialen Medien, klar, ich kann mir nämlich noch genau erinnern an die Diskussionen auf der Wissenswerte, das ist ja die Konferenz der Wissenschaftsjournalisten, aber auch auf dem Forum Wissenschaftskommunikation. Ja, das ist jetzt sozusagen auch die große Chance, auch Bürgerbeteiligung, was ja so ein ähnliches Trendthema zur gleichen Zeit war, auch umzusetzen. Und ich glaube, da gab es viele Hoffnungen, die auch so ein bisschen enttäuscht wurden. Aber es gibt auch, sage ich mal, viele, viele sehr, sehr gute Entwicklungen. Ja, ich komme gerade aus einer Besprechung raus zu unserem Webvideo-Wettbewerb Fast Forward Science, den wir auch gemeinsam mit euch machen, wo wir wirklich tolle YouTube-Videos über Wissenschaft, über Wissenschaftsthemen sehen, wo sich ein neues Genre entwickelt hat. Ja, das ist jetzt auch irgendwie, wo sich jetzt aus YouTube raus entwickelt, wieder auch in Richtung Fernsehen, wo sich so Mischformen auch entstehen, ja, wo sich jemand wie Mighty jetzt sozusagen einen richtig großen Namen auch gemacht hat, wo Hunderttausende bis zu Millionen ihre Videos gucken zu Corona oder aber auch zum Thema Impfen oder anderen Themen, wo wir plötzlich, sage ich mal, junge Zielgruppen, die schon länger nicht mehr fernsehen, sag ich mal, da einmal auch über solche Formate ansprechen können. Ja, also man darf, glaube ich, nicht immer nur die manchmal auch schwierigen Entwicklungen da in den Blick nehmen, die mit den sozialen Medien auch einhergehen, sondern muss auch und sollte auch die vielen Chancen und positiven Entwicklungen da betrachten.
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, gerade was so die Reichweiten angeht. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass man wirklich mit einem YouTube-Video innerhalb weniger Tage 100.000, 500.000 Menschen erreicht. Das ist natürlich schon ein Wahnsinn. Und wenn man das dann halt mal vergleicht mit so einem Wissenschaftssommer im Jahr 2000, wo man halt auf dem Marktplatz stand, da hat man vielleicht bei weitem nicht so viele Menschen mit weit höherem Aufwand erreicht. Das ist natürlich schon eine Entwicklung, die natürlich auch so ein richtiger Booster ist für die Wissenschaftskommunikation. Das ist schon richtig.
Aber wenn ich kurz einhaken darf, ganz klar, ja, das ist ein Booster oder kann ein Booster sein, wobei man eben auch, glaube ich, in den letzten Jahren auch gesehen hat, ne, es ist jetzt einfach nicht so einfach, die neue MIT zu sein und einen eigenen YouTube-Kanal aufzubauen, ja. Und da wurden auch, so ein Stichwort Fehlentwicklung, oftmals, sage ich mal, Videos produziert, die nachher nicht wirklich oft geguckt wurden, weil sie eher Fernsehbeiträge waren oder eben auch ihre Community gar nicht erreicht haben. Und natürlich gibt es immer noch einen Unterschied, glaube ich, zwischen einer Kommunikation, die eben über YouTube stattfindet, und einer Face-to-Face-Begegnung mit einem Wissenschaftler, auch auf dem Marktplatz, was meines Erachtens noch viel zu wenig auch wissenschaftlich untersucht ist, was sozusagen dann wirklich die unterschiedliche Wirkung auch ist, ja, der beiden Formate. Da wissen wir noch viel zu wenig darüber. Aber das, was wir wissen, deutet schon darauf hin, dass eben eine persönliche Begegnung, ein persönliches Gespräch mit einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin, dass das schon nochmal ganz anders wird.
Ja, das glaube ich auch, macht ihr ja auch nach wie vor, ne? Also die MS Wissenschaft, von der du gerade gesprochen hast, die schippert ja immer noch durch die Gegend. Selbst in Corona-Zeiten ist sie jetzt losgefahren, zwar nicht ganz so weit, wie sie eigentlich fahren wollte, aber sie fährt. Und die ist ja auch, glaube ich, von Anfang an dabei, ne?
Ja, fast von Anfang an. Also wir sagen immer, unser schwimmendes Science Center, auch wenn es nicht wahrscheinlich nicht so groß ist wie ein Science Center, aber man ist immer überrascht, wie viel Platz da dann doch ist in so einem Schiffsbauch. Also 600 Quadratmeter, das ist nicht ganz wenig. Und die Idee hatte 2002 damals war noch nicht Lenkungsausschussvorsitzender, das wurde er später erst noch, Gerold Wefer, Meereswissenschaftler aus Bremen, der wirklich am Hafen stand und so ein Binnenschiff sah und gedacht hat, Mensch, das wäre doch mal eine Idee, da eine Ausstellung drauf zu machen. Und 2002 im Jahr der Geowissenschaften fuhr die dann das erste Mal. Und ab 2003 unter der Regie von Wissenschaft im Dialog. Also schon wirklich eine ganze Weile. Und ich glaube aber, das ist immer noch ein sehr, sehr erfolgreiches Konzept. Und also das glaube ich nicht nur, das zeigen auch die Zahlen sozusagen der BesucherInnen, aber auch das Feedback derjenigen, die sich da die Ausstellung immer wieder anschauen. Ich glaube, der Ort Schiff spielt eine große Rolle. Es ist einfach schon mal ein Ereignis, auf ein Schiff zu gehen dafür. Man kommt mit diesem Schiff überall hin oder an ganz viele verschiedene Orte hin. Man denkt das immer gar nicht, dass es in Deutschland eben auch so viele Orte gibt, die an einem größeren Fluss liegen oder eben an einem Kanal liegen. Also man kommt in sehr, sehr viele Ecken Deutschlands mit diesem Schiff und kann eben auch in kleineren Orten anlegen, wo es eben noch kein Science Center gibt, wo es keine Kinderuni gibt. Das finde ich ja ist auch ein riesen Vorteil der MS Wissenschaft. Und ja, deswegen fährt sie auch jetzt nach 18 Jahren immer noch durch Deutschlands Flüsse und Kanäle. Hat sich natürlich aber auch stark gewandelt. Ja, also neben der Ausstellung gibt es jetzt eben viele Face-to-Face-Formate auch, wo wir Wissenschaftler dann auch an Bord bringen, wo man die persönlich treffen kann, wo man nochmal Dialogveranstaltungen organisiert. Dieses Jahr ein bisschen weniger als sonst, Corona aus Corona-Gründen. Aber in normalen Jahren gibt es eben da auch immer die Möglichkeit der Begegnung. Ne?
Mhm. Muss man vielleicht nochmal erklären für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Ja, obwohl es die MS-Wissenschaft schon 18 Jahre gibt. Also das Schiff ist sozusagen vollgestopft mit Ausstellungsexponaten zu einem bestimmten Thema, das sich ja, glaube ich, immer am jeweiligen Jahr der Wissenschaft orientiert. Ist das richtig?
Genau, das ist immer orientiert an einem aktuellen Wissenschaftsjahr. Also 2020 waren wir jetzt mit dem Thema Bioökonomie. Im letzten Jahr ging es um künstliche Intelligenz, davor dann zum Beispiel um Meere und Ozeane. Also immer ein wechselndes Thema. Was uns so ein bisschen unterscheidet, sage ich mal, von einem klassischen Science Center, wo die Exponate ja, sage ich mal, von der Agentur, vielleicht mit einer wissenschaftlichen Beratung, aber wesentlich von der Agentur gemacht werden, ist, dass die meisten Exponate auf der MS-Wissenschaft wirklich aus den wissenschaftlichen Einrichtungen heraus entstehen. Mit Unterstützung einer entsprechenden Ausstellungsagentur, die das Ganze dann nochmal sozusagen auch didaktisch begleitet und auch dann wieder nochmal gestalterisch natürlich auch zusammenbringt. Aber die Exponatideen, die Themenideen, die kommen aus den wissenschaftlichen Einrichtungen und zeigen ganz oft auch wirklich die aktuelle Forschung zu dem jeweiligen Thema. Also wenn man da hingeht, kann man wirklich erfahren, okay, was ist eigentlich, woran forschen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade im Bereich der Bioökonomie? Und ich glaube, das ist für viele Menschen immer noch mal sehr spannend und nochmal eine andere Perspektive als die vielleicht ein Science Center gibt, die meistens ja so eher die Grundlagen betrachten.
Was habt ihr da so für Besucherzahlen?
Also in einem durchschnittlichen Jahr sind wir bei so knapp 100.000 Menschen, die MS-Wissenschaft besuchen in den, sagen wir mal, immer so zwischen 4 und 5 Monaten, die sie während des Sommers fährt. Wir fahren immer so zwischen April, Mai bis Oktober durch die deutschen Kanäle und Flüsse, manchmal bis nach Österreich, weil die österreichischen Kollegen sich auch immer begeistern lassen von der MS-Wissenschaft und sagen, naja, kommt doch auch zu uns. Und das ist dann auch immer nochmal ganz schön. Und genau, das freut auch das Kapitäns-Ehepaar, die dann auch schon seit 18 Jahren mit an Bord sind und genau, die Scheubners, die das schon seit Jahren auch betreuen, jetzt so langsam in den Ruhestand überwechseln, aber das auch familiär weiterführen, was einfach sozusagen auch das ganze, die ganze Atmosphäre dieser MS-Wissenschaft auch nochmal mit ausmacht.
Ja. Und neben dem Kapitäns-Ehepaar gibt es da auch noch eine richtige Crew oder wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, klar, da fahren immer noch mal, je nachdem wer gerade von den Kapitänen auch an Bord ist, noch mal 2 Steuermänner, Matrosen mit und natürlich unsere Ausstellungslotsen, die sind auch mit an Bord. Die müssen natürlich nicht beim Festmachen helfen oder bei seinen technischen Problemen am Schiff, sondern nur bei den technischen Problemen in der Ausstellung. Aber die sind eben auch da, um den BesucherInnen dann durch die Ausstellung zu helfen manchmal und zu sagen, hier gibt es noch die eine oder andere Hintergrundinformation zum Exponat. Das sind in der Regel auch NachwuchswissenschaftlerInnen in diesem Bereich, dieses Jahr Bioökonomie, die dann wirklich auch Auskunft geben können und die ja für die Besucher da zur Verfügung stehen. Dieses Jahr müssen sie natürlich auch ganz besonders darauf achten, dass alle Corona-Regeln eingehalten werden. So ein bisschen neue Herausforderungen für die Lotsinnen an Bord. Aber genau, ansonsten kümmern sie sich sehr stark um die BesucherInnen.
Ja, schön, tolles Projekt. Also bin ich glücklich, dass ihr das immer noch nach so vielen Jahren immer noch mit so viel Elan macht. Wir haben jetzt gesprochen so über die Frühzeiten, Wissenschaftssommer, MS-Wissenschaft. Wie ging es denn dann weiter mit der Entwicklung von WED? Gab es da irgendwelche Meilensteine in der Entwicklung?
Ja, also es gab natürlich Meilensteine, aber auch, sage ich mal, eher sozusagen auch Entwicklungen, die sich vielleicht über ein paar Jahre hin vollzogen haben. Wenn wir nochmal sehen, klar, die MS-Wissenschaft war dann ein Meilenstein, nochmal die anzustoßen. Aber ich glaube, auch ein wichtiger Meilenstein für Wissenschaft im Dialog war dann die Etablierung des Forum Wissenschaftskommunikation 2008, 2009 und in den Folgejahren. Sich dann wirklich auch als ja, der Akteur dann auch zu positionieren, der die Branche auch zusammenbringt, der für einen Erfahrungsaustausch in der Branche sorgt. Und mittlerweile ist ja das Forum Wissenschaftskommunikation mit über 500 Teilnehmenden die größte Tagung zu dem Thema im deutschsprachigen Raum, wo eben viele Best Practices ausgetauscht werden, wo es Workshops gibt, wo aber auch Wissenschaftler berichten zu Studien über Wissenschaftskommunikation, also aus der Wissenschaftskommunikationsforschung berichten, was uns sehr wichtig ist, dass man dann da diesen Austausch auch anstößt. Und ja, ich glaube, so eine Entwicklung, Meilenstein kann man es vielleicht nicht nennen, die dann so ab, sage ich mal, auch 2011, 2012 stattgefunden hat, als ich dann von Herbert Münder das auch übernommen habe, hin zu einer stärkeren Dialogorientierung. Das ist sicherlich nochmal zu erwähnen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt mit der MS-Wissenschaft, mit dem Wissenschaftssommer damals noch, mit dem Forum drei große Projekte, die wir umsetzen. Wir müssen mehr experimentieren und wir müssen in den sogenannten neuen Medien, sozialen Medien, damals noch neue Medien oft genannt, da gucken, wie wir uns da positionieren können, was wir machen können. Deswegen auch dann, ich glaube 2013, der Start von Fast Forward Science als YouTube-Wettbewerb, wo wir, glaube ich, schon fast vor der Zeit waren oder zumindest sehr früh damit waren, dieses Feld zu explorieren, wo es noch wenige Wissenschafts-YouTuber gab damals zu der Zeit. Da haben wir beide ja auch begonnen damit. Und wo man dann wirklich jetzt schon mit Staunen drauf gucken kann, wie sich das Feld denn auch entwickelt hat. Wo wir jetzt auch überlegen, ob und wie wir den Wettbewerb auch internationalisieren und wo es da auch diese Entwicklungen gibt. Und gleichzeitig haben wir damals ja auch mit ScienceStarter die erste Crowdfunding-Plattform für Wissenschaftsprojekte aufgesetzt. Das war vielleicht so auch einhergehend mit dem ganzen Thema Open Science und Citizen Science, was dann aufkam. 2013, 2014 haben wir dann auch die Bürgerschaften Wissen Plattform ins Leben gerufen, wo wir die deutschen Citizen Science Projekte präsentieren oder die sich präsentieren können, wo wir die auch unterstützen in ihrer Entwicklung. Also da gab es schon einige, sage ich mal, sehr, sehr wichtige Meilensteine und Entwicklungen, die wir da in der Zeit jetzt auch mitgemacht haben.
Bürger schaffen Wissen ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort. Das ist ja so eine Citizen Science Plattform. Wie kann man sich da beteiligen? Was ist der Hintergrund?
Ja, also der Hintergrund ist der, dass wir, glaube ich, ja, im Jahr 2013 ja auch gesehen haben, dass es immer mehr Citizen Science Projekte in Deutschland oder aber auch weltweit gibt. Wir haben gesehen, dass es die ersten Plattformen gab, da auch mit sowas wie Galaxy Zoos Universe in den USA, wo sich eben BürgerInnen direkt an Wissenschaftsprojekten beteiligen können. Ja. Vorwiegend geschieht das ja immer noch im Bereich der Daten. Sammlung der Datenerhebung, wo BürgerInnen dann eben auch zum Beispiel Vögel zählen können, also der Christmas Bird Count, den gibt es schon seit 100 Jahren, aber auch mittlerweile gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel über eine App die Lichtverschmutzung im Nachthimmel zu erkennen und das eben dann an ein Forschungsprojekt zu melden. Man kann an der Verschlagwortung von Kunstwerken mitwirken, aber es gibt auch mittlerweile Projekte, wo man eben die Citizen Scientists auch wirklich in die Formulierung von Fragestellungen, aber auch in die Auswertung stärker mit einbezieht. Und diese Entwicklung, die haben wir dann 2013 eben auch wahrgenommen und gesehen und gesagt, okay, das ist etwas, was natürlich sehr viel mit Wissenschaftskommunikation zu tun hat, ja, wo sehr viel Wissenschaftskommunikation ja auch passiert in diesen Projekten dann, wo eigentlich auch genau das passiert, was wir wollen, nämlich nicht, dass es nur eine pure Vermittlung von Ergebnissen ist, sozusagen Heureka, wir haben wieder irgendwie was entdeckt, sondern auch vermittelt wird, wie schwierig dieser Prozess auch ist, ja, und wie aber dieser Prozess auch aussehen muss, damit am Ende gute Wissenschaft und gute Ergebnisse rauskommen, ja. Und das kriegt man eben als Citizen Scientist mit, ja, wie mühsam es ist, Daten zu sammeln, wie mühsam es ist, auch diese Daten auszuwerten, auf wie viele Dinge man dann auch achten muss in diesem gesamten Forschungsprozess, damit man eben den Anforderungen auch Genüge tut. Und daher haben wir gesagt, okay, wir wollen diesen Projekten einen Rahmen bieten und eine Plattform bieten, um darüber auch an BürgerInnen heranzutreten, aber auch um sich ein bisschen beraten zu lassen. Also wir bieten nicht nur diese bürgerschaftenwissen.de Webseite, wo auch BürgerInnen draufgehen können und sagen können, ich würde gerne bei Natur- und Umweltprojekten mitmachen oder ich würde gerne bei Astronomieprojekten mitmachen und sich dann was aussuchen können, sondern auf der Plattform können auch WissenschaftlerInnen draufgehen, die selber ein Projekt starten wollen und sagen, ja, ich möchte mich erstmal ein bisschen beraten lassen, was sind sozusagen die Fallstricke, die sich da so auftun, was muss ich in puncto Datenschutz beachten, weil ist immer eine sehr wichtige Frage und wie kann ich eben eine Kommunikation gut aufsetzen, sodass ich dann auch am Ende Leute erreiche, die wirklich mitmachen bei so einem Projekt. Mhm.
Ich meine, gerade beim Thema Citizen Science ist man ja ganz schnell drin, auch in so aktuellen Diskussionen. Ne? Also man könnte sich ja wirklich fragen, auch wenn man sich so anguckt, was teilweise jetzt an den Wochenenden auf den Marktplätzen in dieser Republik passiert, ob es eigentlich wirklich in ausreichendem Maße bisher schon gelungen ist, mit Bürgern in Dialog zu kommen oder ob man eigentlich 2020 guten Gewissens sagen kann, ja, wir haben eine große zunehmende Zahl von Menschen in diesem Land, die gute und gesicherte Vorstellungen davon haben, wie Wissenschaft funktioniert. Kann man das eigentlich sagen oder wie erfahrt ihr das, wie zum Beispiel mit solchen Projekten?
Also man kann es ja und nein, würde ich sagen. Ein wichtiger Meilenstein für uns war, glaube ich, auch, dass wir das Wissenschaftsbarometer etabliert haben, 2014, und damit immer wieder Einstellungen, Informationsverhalten der Bevölkerung zu Wissenschaft und Forschung messen. Das ist natürlich noch keine sehr lange Zeitreihe. Man kann das so ein bisschen ergänzen mit Eurobarometer-Daten, die auch von früheren Jahren vorliegen, leider immer nur so in 5, 6, 7 Jahresabständen. Wo man aber sehen kann jetzt, dass zum Beispiel Vertrauen in Wissenschaft, dass ja da immer wieder auch abgefragt wird, dass sich das nicht dramatisch verändert hat über die Jahre hinweg. Ja. Und dass auch die Anzahl der Misstrauenden, also der, sage ich mal, Skeptiker, ja, dass die nicht viel anders geworden ist. Ja. Also das sind immer um die 10%.
Okay.
So, das kann man eigentlich auch nicht nur in den Wissenschaftsbarometer-Umfragen, sondern auch andere Umfragen zeigen das ungefähr, dass das so der Skeptikeranteil ist. Nichtsdestotrotz kann man natürlich sagen, irgendwie sind die lauter geworden, ja, vielleicht, oder einflussreicher geworden, dadurch, dass sie auch eine politische Stimme bekommen haben, dadurch, dass sie sich zumindest an gewissen Kulminationspunkten, Stichwort Flüchtlingskrise, Stichwort aber jetzt auch wieder Corona-Maßnahmen, dass sie sich zusammenfinden. Also, dass da plötzlich Gruppen, die wissenschaftsskeptisch, vielleicht sogar feindlich sind, die eigentlich mit nicht viel miteinander zu tun haben. Also die Impfkritiker haben eigentlich, sage ich mal, wenig jetzt mit den Aluhüten und den Chemtrailern und was weiß ich was zu tun. Ja, das sind eigentlich relativ voneinander unabhängige Gruppen in der normalen Zeit. Aber in solchen Krisensituationen finden die anscheinend zusammen und finden eben auch gemeinsam politische Heimaten. Und da wird es dann wahrscheinlich irgendwann ein bisschen gefährlich. Und man sollte das nicht unterschätzen. Ich glaube, dass wir trotzdem sagen können, dass wir da insgesamt in Deutschland einen guten Job machen. Jetzt nicht nur Wissenschaftskommunikation, sondern als Gesellschaft an sich. Und dass wir da irgendwo immer noch eine funktionierende Gesellschaft haben. Und das zeigt eben, dass da viele Menschen in Wissenschaft vertrauen, dass viele Menschen aber sich auch für Wissenschaft interessieren. Das sind ja sogar 2/3. Nichtsdestotrotz sollte man die anderen nicht vernachlässigen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Wissenschaftskommunikation sich jetzt den 10% widmen sollte, die so die Skeptiker sind. Beim Wissenschaftsbarometer sehen wir immer, dass es so eine Gruppe von 30% circa gibt, die so ein bisschen die Unentschiedenen sind, die im Zweifel eher so passive Unterstützer sind, aber die sich nicht so ganz entscheiden können. Und ich glaube, diese Gruppe sollten wir stärker nochmal in den Blick nehmen. Ich glaube aber, das ist natürlich etwas, was natürlich mehr Ressourcen braucht. Also wir haben jetzt gerade auch ein Projekt abgeschlossen mit der Robert-Bosch-Stiftung, von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert, mit dem KIT zusammen. Das nannte sich Wissenschaft für alle, wo wir gerade geguckt haben, was sind eigentlich wissenschaftsferne Zielgruppen? Wer sind eigentlich diese Menschen, diese Gruppen, die nicht so mit Wissenschaft in Berührung kommen, die eben auch nicht zu unseren normalen Veranstaltungen kommen? Und wie können wir die erreichen? Und wir haben gesehen, dass es einfach erstmal eine ganz lange Vorbereitungszeit braucht, um Vertrauen zu fassen, Vertrauen zu einzelnen Personen, zu einzelnen Institutionen in diesen Bereichen, um dann darauf aufzusetzen und mit diesen Leuten und mit diesen Gruppen zu arbeiten, um die auch mit einzubinden. Und da muss man dann klar sagen, dafür braucht es Ressourcen, dafür braucht es dann sozusagen pro Person mehr Ressourcen als bei einer Kinderuni oder bei anderen Maßnahmen. Und das widerspricht sich so ein bisschen auch mit den Förderlogiken, die bisher so da sind, wo man sagt, man kriegt immer für Projektförderung dann 2-3 Jahre Zeit. Das ist eigentlich genau die Zeit, die man in dem Bereich überhaupt erstmal braucht, um Vertrauen zu fassen, um dann richtig arbeiten zu können. Das heißt, man hat dann am Ende des Projektzeitraums eigentlich nach den gängigen Parametern noch nichts erreicht.
Ja, wahrscheinlich ist das auch so ein tiefgehendes Problem, ein gesellschaftliches Problem, was man jetzt gar nicht so über projektartige Formate verändern kann, würde ich zumindest mal vermuten. Vielleicht braucht man auch ganz andere Ansätze, um Menschen zu erreichen, die wirklich sehr, sehr skeptisch sind oder die Dinge sogar leugnen. Nichtsdestotrotz nochmal die Frage, sollte man sagen, ist halt so, sind immer ein paar Idioten dabei, sage ich jetzt mal so etwas flapsig, können wir auch nicht ändern oder wäre das der falsche Weg, deiner Meinung nach?
Naja, ich sag mal so, man muss irgendwie gucken, wo man seine Ressourcen einsetzt. Also wir müssen auch sehen, dass wir in der Wissenschaftskommunikation natürlich begrenzte Ressourcen haben. Und grundsätzlich gebe ich dir recht, es ist ja eher ein soziales Problem. Und das ist eher nicht ein Problem, das jetzt irgendwie die Wissenschaftskommunikation lösen könnte. Und das ist die Frage ist die, wo setzen wir eigentlich unsere, sage ich mal, spärlichen Ressourcen ein? Oder ist ja die, oder wie gelingt es uns vielleicht mehr Ressourcen dafür zu kriegen, auch diese, sage ich mal, Grenzen unserer Zielgruppen ein bisschen weiter nach draußen zu verschieben. Ja, das ist, glaube ich, das Thema. Gleichzeitig sollten wir natürlich nie die Tür zuschlagen und auch mental nie die Tür zuschlagen und zu sagen und uns auch nicht abgrenzen. Also wir haben ja in der Wissenschaft schon immer wieder die Tendenz, sozusagen mit einer gewissen Haltung auch reinzugehen und so, sage ich mal, mit einer Haltung, die vielleicht nicht unbedingt zum Dialog einlädt. Ja, also auch ich bin mir auch nicht sicher, ob sozusagen so Benennungen wie wir sind das Team Wissenschaft und spielen jetzt gegen die anderen oder so sehr glücklich sind in diesem Zusammenhang, sondern wir sollten einfach versuchen, nicht noch zusätzlich Gräben sozusagen aufzuziehen, sondern eher zuzuschütten und aufeinander zuzugehen. Und das fängt bei der Sprache natürlich an. Und da braucht es aber auch sozusagen eine gewisse Haltung dafür und dann sticht ein Kulturwandel und das macht schon deutlich, wie schwierig das Ganze ist. Aber darauf müssen wir natürlich auch hinwirken. Also das ist ja auch ein großes Thema bei uns bei Wissenschaft im Dialog seit einigen Jahren, wo wir uns im Signer-Kreis immer wieder auch damit beschäftigen, mit welchen Werten gehen wir eigentlich in die Kommunikation rein, welche Werte leiten uns eigentlich in der Wissenschaftskommunikation, wo wir auch die Leitlinien zur guten Wissenschafts-PR entwickelt haben. Ich glaube, ich würde sie heute in Leitlinien für gute Wissenschaftskommunikation umbenennen. Vielleicht gelingt uns das noch, das ein bisschen zu verbreitern, ja. Wo wir aber auch gesehen haben, jetzt zum Beispiel im Heinsberg-Fall, wo diese dann auch sich gezeigt hat, dass diese Leitlinien eben zum Beispiel nicht so eingehalten wurden, wie wir uns das wünschen würden. Und aber die Diskussion, die setzen wir in Gang und die können wir hoffentlich auch noch ein bisschen breiter in Gang setzen. Und wir hoffen, dass mehr Kolleginnen in der Wissenschaftskommunikation und aber auch WissenschaftlerInnen sich daran beteiligen und wir uns überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, jetzt geht es eigentlich darum, unsere Institutionen in den Vordergrund zu stellen und sag ich mal Imagewerbung für unsere Institutionen zu machen oder geht es uns eigentlich um einen Dienst an der Gesellschaft auch? Ja? Und wollen wir gemeinsam diese Gesellschaft voranbringen und aber auch dafür möglichst viele Menschen mitnehmen.
Ja, das ist natürlich nochmal ein großes Spezialthema. Wissenschafts-PR versus Wissenschaftskommunikation. Ich glaube schon, dass da auch ein großer Unterschied ist. Es wird halt nur oft, viel zu oft durcheinander geworfen oder auch nicht richtig differenziert zwischen diesen beiden Sphären.
Also vielleicht, wenn ich noch ein kurzer Einwurf hatte, mir das sehr, sehr wichtig ist. Also ich glaube, also PR ist ja nur erstmal nicht negativ. Ja? Also das wird immer negativ benutzt, der Begriff, aber eigentlich bedeutet er nur Public Relations und ist erstmal neutral besetzt. Und ich glaube auch, dass man sozusagen diese auf diesem Kontinuum zwischen, sage ich mal, Marketing und hehrer Kommunikation oder wie man das auch immer nennen mag, oder gesellschaftlich orientierter, gemeinwohlorientierter Kommunikation, also es geht irgendwo zwischen Gemeinwohlinteressen und Institutionsinteressen hin und her. Man kann ja nicht sagen, ich mache entweder das eine oder das andere. Eine Kinderuni ist zum Beispiel, wenn ich das mal so reinnehmen darf, ja immer auch das eine und das andere. Und ich kann das nicht so voneinander trennen. Ja, für den einzelnen Professor, der das macht, ist es sicherlich eher ein Dienst an der Gesellschaft. Das ist sehr gemeinwohlorientiert in der Regel. Der hat da ja davon ja nichts in der Regel. Ja, das ist ja auch nicht so, dass die Kinder, die da jetzt mit 8 oder 9 Jahren drin sitzen, dann morgens seine Studierenden sind. Also die Beziehung ist sehr weit weg voneinander. Von daher, der macht das in der Regel schon sehr aus einer Gemeinwohlorientierung raus. Die Institution hat sicherlich eine Mischung aus Motivation. Ja, die Institution sagt schon, ja, das ist irgendwo etwas, auch ein Dienst an der Gesellschaft, so eine Kinderuni, aber es dient natürlich auch unserem Image. Ja, und von daher ist es alles, was wir machen, auch gerade die Universitäten machen, in dem Bereich ist immer eine Mischung aus Interessen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Kolleginnen das so ein bisschen im Kopf haben, dass es eben beides gibt und dass man es ausbalancieren muss. Und dass man sich immer wieder die Frage stellen muss, was steht denn gerade im Vordergrund? Und sich das irgendwie bewusst machen muss. Und dass wir einfach auch darüber eine Diskussion führen, das finde ich sehr wichtig.
Das war übrigens auch, nur mal so am Rande, das, was mir so durch den Kopf ging, als jetzt letztens diese DFG-Geschichte auf Twitter ins Auge gegangen ist. Da stand immer der Vorwurf so im Raum, ja, wie könnt ihr so einen Menschen für die Wissenschaftskommunikation einspannen? Und ich habe mir gedacht, das hat eigentlich mit Wissenschaftskommunikation in diesem Fall gar nicht viel zu tun gehabt, weil es ging ja darum, eine PR-Aktion der DFG zu befördern. Das hatte mit Wissenschaftskommunikation eigentlich gar nichts zu tun. Und ich finde, an solchen Stellen zeigt sich dann auch oft dieser fließende Übergang, ne, den du ja jetzt auch angesprochen hast.
Ja, ich finde es auch jetzt wahrscheinlich 2 Wochen später oder so immer noch schwierig, denn das zu kommentieren, was da vorgefallen ist. Ich finde, ja, da kann man natürlich drüber diskutieren, ob das jetzt glücklich war oder nicht glücklich war, wie auch immer, ihn da reinzuholen als sozusagen Testimonial. Ich glaube, da gibt es einige Aussagen von ihm natürlich in der Vergangenheit, wo man sagt, naja, kann man zumindest drüber nachdenken, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Aber ich glaube, die Aufregung, die dann in der Twitter-Blase entstanden ist, war vielleicht auch ein bisschen drüber.
Ja, nicht nur ein bisschen, fand ich.
Ja, ich kann mir immer denken, ich denke mir dann immer sozusagen, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Twitter-Stein oder so, aber ja, also so, und das ist eben das, was ich auch vorher gesagt habe, aus Stichwort Haltung und wie gehen wir eigentlich miteinander um, und das ist eben kein gutes Beispiel dafür gewesen, wie man miteinander umgeht, und das ist leider sozusagen auf Twitter gerade speziell, finde ich, eine Entwicklung, die mir sehr viel Sorge bereitet, dass man da eigentlich nur noch sozusagen immer wieder zwei Lager hat, zwei Gruppen hat, und die einen gehen auf die anderen los und man versucht sich sozusagen möglichst gegenseitig ans Bein zu pinkeln und nicht irgendwo konstruktiv miteinander zu reden. Das ist wahrscheinlich aber nicht Sinn und Zweck von Twitter, aber das ist irgendwo dann die Frage, dass, ob man wie man das Instrument dann noch nutzt oder wie man damit umgeht, ob man diese Entwicklung irgendwie beherrschen kann. Also ich finde, das ist etwas, was ich hier gerade mit großer Sorge betrachte, wo ich denke, ja, das macht ja auch gar keinen Spaß mehr, wenn ich nur noch mit meiner eigenen Blase diskutiere und nur noch Zustimmung erfahre und vom anderen Lager im Zweifel sozusagen nur Beschimpfungen höre. Ja, aber keinen konstruktiven Umgang, keinen konstruktiven Umgang miteinander. Und wenn sich das so auch in andere gesellschaftliche Bereiche überträgt, und das tut es ja auch, dann finde ich das nicht sehr schön.
Nee, in der Tat bleibt die Frage, ob man was dagegen tun kann. Ne? Ich meine, ihr habt ja zum Beispiel auch nochmal so ein Format oder ein Projekt, das sich Die Debatte nennt, wo ihr ja auch im Abstand von einigen Monaten immer mal euch ein Thema rauspickt, ein sehr umstrittenes Thema, und das dann, wie der Name schon sagt, zur Debatte stellt und mit Fakten unterfüttert, Forschungsstände herausarbeitet, die verschiedenen Positionen zeigt. Könnte sowas helfen in aufgeheizten Diskussionen, oder sind die Diskussionen aufgeheizt, weil die Leute gerne aufgeheizt sein wollen und gar nichts anderes hören wollen?
Nö, es gibt immer, also ich bin ein grundsätzlich optimistischer Mensch. Ich glaube schon, dass es auch viele Leute gibt, die diese Fakten hören wollen und die verschiedenen Positionen hören wollen. Weil die Debatte versuchen wir ja eben, vor allem die wissenschaftlichen Positionen klar zu machen und jetzt eben keine politische Debatte zu führen. Das kann dann irgendwo bei Anne Will oder Maischberger oder so passieren. Hier geht es ja darum, auch zu zeigen, auch Wissenschaft ist kein monolithischer Block, ja, wenn es um Fragen wie grüne Gentechnik oder sowas geht, sondern da gibt es auch innerhalb der Wissenschaft verschiedene Perspektiven drauf, die aber eben begründet sind. Und das auch mal aufzuzeigen und auch damit zum Verständnis beizutragen, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert und was man eben auch von Wissenschaft erwarten kann und was nicht. Eben zumindest keine ganz klaren Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Antworten in der Regel, sondern eben nur verschiedene Optionen und verschiedene Fakten, die die Wissenschaft liefern kann. Ja. Und ich glaube eben, es ist wichtig, weiterhin diese, sagen wir, Angebote, auch Gesprächsangebote zu machen. Also mit die Debatte versuchen wir genau dahin zu gehen, wo eben vielleicht andere auch nicht sind, auch gerade in den sozialen Medien, außerhalb unserer Blase zu kommen. Auch mit Medienpartnern, mit ungewöhnlicheren Medienpartnern. Die Erfahrung ist, dass das ganz gut funktioniert. Und das war ja auch die Erfahrung zum Beispiel aus dem Projekt Wissenschaft für alle. Also dass viele Menschen ein großes Interesse an Wissenschaft haben, wenn die Wissenschaft denn zu ihnen kommt und das im adäquaten Format tut. Und dass die Leute ja eben Bock drauf haben und Lust haben, mitzusprechen, und dass die keineswegs auch dann irgendwie mit Beleidigungen oder so auf die Wissenschaftler losgehen. Das passiert in den seltensten Fällen, wenn man für einen guten Rahmen sorgt und wenn die Leute auch das Gefühl haben, dass man sie ernst nimmt, ja, und dass man nicht eben von oben herab sagt, du musst das jetzt eben verstehen. Wir wissen, wie es geht, und du musst das jetzt eben verstehen. Deswegen war ja auch dieser, sag ich mal, um darauf wieder zurückzukommen, Public Understanding of Science and Humanities, so ein etwas schwieriger Begriff, den man ja dann auch wieder irgendwann abgeräumt hat. So in dem Sinne, die Öffentlichkeit muss das jetzt mal verstehen. Ja, so, und dann wird alles gut. Darum sollte es eben nicht gehen, sondern es muss erstmal, klar gibt es gewisse Fakten und gewisse wissenschaftlichen Fakten, die sind eben einfach auch da sozusagen. Ja. Aber es gibt auch viele, sage ich mal, Wertedebatten auch innerhalb der Wissenschaft, und darüber kann man reden, und da muss man auch teilweise mal ergebnisoffen über gewisse Dinge diskutieren dann.
Du hast gerade mal in einem Satz, Nebensatz, den Siegener Kreis erwähnt. Das ist ja so ein bisschen so die Denkwerkstatt bei euch. Was passiert da genau? Was macht ihr da?
Ja, es ist ja ein gemeinsames Projekt mit dem Bundesverband Hochschulkommunikation. Das haben die Elisabeth Hoffmann von der TU Braunschweig, war damals auch Vorsitzende vom Bundesverband Hochschulkommunikation 2013. Da gab es eine Ausschreibung von der Zeit und der Töpfer-Stiftung. eine Woche Zeit. Man kann eine Woche Zeit gewinnen. Das ist eine sehr attraktive Ausschreibung. Eine Woche Zeit für die Zukunft der Wissenschaftskommunikation haben wir dann gesagt und haben das als Konzept eingereicht und gesagt, wir wollen uns mal mit Leuten aus unserer Community eine Woche Zeit nehmen, um über die Zukunft unserer Branche nachzudenken. Das Konzept hat anscheinend überzeugt und wir durften dann eine Woche oder 5 Tage eben auf Gutsigen in Ostholstein an der Ostsee fahren, um uns da mal Gedanken zu machen. Und das ist ein wunderbares Gut, also das ist eine wunderbare Umgebung, um zu arbeiten. Man wird rundum versorgt, man kann Arbeitsspaziergänge mit Klemmbrett an die Ostsee machen. Sie sind schon berühmt und gefürchtet, die Arbeitsspaziergänge. Aber genau, also wir arbeiten da sehr, sehr viel und versuchen natürlich immer wieder Trends zu erspüren, die sozusagen sowohl innerhalb der Wissenschaftskommunikation passieren, aber auch eben außerhalb der Wissenschaftskommunikation, in der Gesellschaft, in der Technologie, die uns beeinflussen. Um zu gucken, ja, okay, was können wir eigentlich da rausziehen? Welche Chancen, welche Risiken gibt es dann, die daraus entstehen? Was ist für uns eigentlich gute Wissenschaftskommunikation? Wie sollte gute Wissenschaftskommunikation darauf reagieren? Wir haben ja in den ersten beiden Jahren dort auch eben die Wertediskussion geführt und mal für uns gültige Werte aufgeschrieben. Wir haben eine erste Version der Leitlinien dort entwickelt und die dann weiter mit einer Arbeitsgruppe diskutiert und wir haben eigentlich jedes Jahr ein Diskussionspapier, sage ich mal, das wir dann veröffentlichen und das wir dann sozusagen in die Community reinwerfen und sagen, ja, das ist so unser Denkanstoß letzten Endes. Das sind so die Dinge, über die wir dann 4 Tage lang diskutiert haben. Jetzt gerade waren wir vor 2 Wochen da und haben natürlich darüber diskutiert, was ist jetzt eigentlich in der Corona-Zeit passiert, was wichtig für uns ist, was ist eigentlich in diesem Heinsberg-Fall oder in dem Bild versus Drosten-Fall irgendwo schiefgelaufen, was ist generell vielleicht ganz gut gelaufen auch, ja, welche Rolle hat da auch der Wissenschaftsjournalismus beispielsweise dann gespielt und wie können wir Dinge, die nicht gut gelaufen ist, vielleicht nächstes Mal besser machen und wie können wir die Dinge, die gut gelaufen sind, erhalten und ausbauen. Und da sind wir jetzt gerade wieder dabei. Das ist dann immer der schwierigste Teil, sozusagen das Papier im Nachgang zu schreiben.
Ja, was ist denn gut gelaufen in der Corona-Krise? Gab es da Übereinstimmung?
Ja, ich glaube, es gab schon Übereinstimmung, dass gerade am Anfang, glaube ich, der Wissenschaftsjournalismus da auch sehr gut reagiert hat. Dass es eine gute Berichterstattung in den Qualitätsmedien dazu gab, die ja auch von der Bevölkerung breiter rezipiert wurden als normal. Das zeigt ja dann eben auch unser Wissenschaftsforum wieder spezial. Also das, glaube ich, ist auch sowas, was gut gelaufen ist, dass wir da schnell reagiert haben, dass wir schnell auch Daten erhoben haben dazu, dass wir auch wissen, was jetzt gut läuft und nicht gut läuft. Ich glaube auch, dass wir sehr viele kompetente WissenschaftlerInnen auch hatten, die die Bevölkerung gut informieren konnten, ja, auch aus verschiedenen Fachbereichen. Also das hätte vielleicht auch schneller noch breiter sein können, aber ich glaube, da haben auch viele Kolleginnen und Kollegen gut reagiert und ihre Experten nach vorne gestellt. Ich glaube, was gut gelaufen ist, ist viel auch im Vorfeld gut gelaufen, also in den letzten Jahren gut gelaufen, dass wir eben WissenschaftlerInnen haben, die eben dann in den Medien das können, die eben schon viel Öffentlichkeitsarbeit vorher auch gemacht haben. Wir haben eine Bevölkerung, eine Gesellschaft, die da, glaube ich, auch eben erstmal sehr stark auch in Wissenschaft und Forschung vertraut, weil sie da gute Erfahrungen gemacht hat in den letzten Jahren. Also ich glaube, es ist die wichtigste Krisenarbeit passiert immer vor der Krise letzten Endes, ja, um letztendlich hier eine Art Präventionsarbeit kommunikativer Art ja auch zu leisten und zu sagen, wenn das denn passiert, dann ist es gerade wichtig, dass die Menschen dann der Wissenschaft auch vertrauen. Und das tun sie nur, wenn diese Wissenschaft mit einer gewissen Haltung ihnen auch laufend gegenübertritt und in ihrem Alltag irgendwo präsent ist. Und als etwas wahrgenommen wird, das eben ein wichtiger Teil unserer demokratischen Gesellschaft ist, dem ich eben auch vertrauen kann und der gemeinwohlorientiert auch arbeitet, der integer ist. Ja. Das sind, glaube ich, so die Rahmenbedingungen, die da ganz wichtig sind.
Glaubst du denn, dass vielleicht in Nach-Corona-Zeiten die Stimme der Wissenschaft in der Politikberatung stärker gehört wird, also, weil es jetzt halt gut gelaufen ist in der Krise? Oder wird das womöglich wieder abebben?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, es gibt ja dann auch immer persönliche Verbindungen, die in solchen Zeiten entstehen. Ja, und das ist etwas, was sicherlich bleiben wird und wo, glaube ich, auch ein Vertrauen zwischen Wissenschaft und Politik dann wächst. Ja. Ich glaube nicht, dass es auf dem Niveau bleiben wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist vielleicht auch unrealistisch. Aber dass es sicherlich auf einem etwas anderen Niveau geschehen wird als vor der Krise. Und ich glaube auch, dass sich Politikberatung etwas verändern wird. Auch man hat das gesehen, ne? Plötzlich sozusagen kommen Stellungnahmen wirklich sehr, sehr schnell innerhalb von einer oder zwei Wochen. Da muss man vielleicht auch nochmal drüber diskutieren, ob das wirklich funktioniert und was die Stellungnahme dann kann und was sie nicht kann und wie sie einzuordnen ist. Das müssen wir, glaube ich, alle noch ein bisschen einüben. Aber grundsätzlich hat sich ja da doch deutlich was verändert. Ja? Und ich glaube, das wird sicherlich bleiben oder sicherlich nochmal die Art und Weise von Politikberatung verändern in den nächsten Monaten und Jahren.
Wir hatten ja jetzt in der Corona-Krise auch das Phänomen, dass sich dass einzelne Wissenschaftler sich so richtigen Stars entwickelt haben. Also es gibt ja einige, die dann auch wirklich wöchentlich dann auch in den Talkshows sitzen und da Rede und Antwort stehen. Ist das eigentlich aus deiner Sicht eine gute Entwicklung, dass es hier so Stars gibt, oder ist das eher kontraproduktiv, weil es vielleicht auch ein falsches Bild von Wissenschaft vermittelt? Ich meine, Wissenschaft ist immer eine Teamarbeit und alles das, was der Herr Drosten sagt und macht und tut, ermöglicht natürlich ein großes Team in seinem Rücken. Also wie stehst du zum Thema Stars in der Wissenschaft?
Wie du schon hast anklingen lassen, so ein bisschen ambivalent. Ja. Also natürlich irgendwo ist es toll und es ist etwas, was wir immer wieder gefordert haben, dass auch Wissenschaftler in den Talkshows sitzen. Ja. Und eben da nicht nur sozusagen andere selbsternannte Experten hocken, sondern auch wirklich diejenigen, die zum Thema was zu sagen haben. Und das finde ich schon wichtig. Und es waren auch teilweise Wissenschaftsjournalistinnen dabei, ein bisschen zu wenig vielleicht noch, die damit diskutiert haben. Das ist eine Entwicklung, die ich natürlich erstmal gut finde. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer überlegen, was für ein Bild von WissenschaftlerInnen wird da denn produziert in der Öffentlichkeit dann auch. Ne? Das ist das, worauf du ja auch anspielst. Ne? Also so der alleinige Professor, der dann eben nach 5 Stunden Medienauftritten noch kurz in sein Labor geht und die Welt rettet, ne? Alleine und so sich dann die Nacht über einschließt, um seine Versuche zu machen, um am nächsten Morgen mit dem Impfstoff, also ich überzeichne jetzt mal, um die Ecke zu kommen. Ja? Also so dieser Superheldenstatus, der sich ja dann so ein bisschen der ein bisschen darin gipfelte, dass Herr Drosten dann irgendwie die Kanzlerüberschrift bei der Zeit hatte. Ne? Das ist natürlich, die Gefahr ist natürlich da, dass man dann auch tiefer fällt. Ja, das war ja dann auch so ein bisschen dieses Thema Drosten und Bild, ne, wo man sagt, naja, eigentlich Wissenschaft ist da mitten in der Gesellschaft angekommen, eigentlich immer da, wo wir hin wollten. Ja, also, ja, wo man sagen, wenn Wissenschaft in der Bildzeitung verhandelt wird, ist doch eigentlich toll. Ja, also in dem Fall hat sich so ein bisschen, sag ich mal, negativ ausgewirkt und so. Die Bildzeitung hat das natürlich dann auch mit ihren Virologen-Rankings dann noch so ein bisschen getriggert. Ja, aber ich dann schon denke, das ist eine etwas schwierige Geschichte. Wir müssen natürlich gucken, dass wir da womöglich irgendwo dagegen wirken oder das sozusagen ein bisschen nivellieren, das Ganze, und gucken, dass wir Angebote schaffen. Also Science Media Center ist ja auch schon eine Institution, die eben für die Medien da ist, eben die eben auch zum Beispiel Expertenstatements für die Medien bereitstellt und vermittelt. Und da eben auch versucht, nicht nur den einen Experten immer wieder sprechen zu lassen, sondern möglichst viele Experten auch sprechen zu lassen. Auch auch schaut, ja, natürlich nach der Expertise schaut, aber auch zu gucken, dass wir auch jüngere Personen da mal nach vorne schieben, ja, die zumindest zu dem einen Themengebiet schon gut auch was sagen können, ohne dass wir sie jetzt sozusagen in Anführungsstrichen verheizen, ja. Und da müssen wir eben unseren Job machen, auch in der Wissenschaftskommunikation, die Kommunikationsabteilung in den Universitäten und Hochschulen, ja, dass sie eben ihre WissenschaftlerInnen auch ordentlich brieft, dass sie dann auch dafür sorgen, dass die sich zum Beispiel beim Science Media Center auch registrieren, dass sie sich aber auch dann eben in so, sag ich mal, nicht unbedingt nur Krisenfällen, aber auch Fällen, wo es dann eben was zu sagen gibt, dann auch nach vorne stellen. Und damit, dass wir ein breiteres Bild an Expertinnen dann auch haben, die dann auch auftreten und, sag ich mal, auch aufzeigen, dass es jetzt nicht nur den Virologen im weißen Kittel gibt, sondern noch ganz viele drumherum und auch nicht nur die Männer, die schon, sage ich mal, etwas jenseits der 40, 50 sind, sondern dass es auch ganz andere gibt. Dass, vielleicht kommen wir da ganz kurz noch so wieder den Bogen zurück zum Science Slam, der mich ja so die Anfangsjahre meiner Tätigkeit in Braunschweig sehr stark begleitet hat. Das war ja immer auch das Ziel des Science Slam, ja, zu zeigen, Wissenschaft ist eben nicht etwas, was von weißkittligen Nerds in Laboren betrieben wird, sag ich mal, ja, ein bisschen überspitzt auch wieder, sondern das sind ganz normale Menschen wie du und ich, die da promovieren oder Postdocs sind, ja. Und das war eigentlich die Idee dahinter, die mal auf die Bühne zu stellen und die auch das den Leuten zu zeigen. Die stehen mitten in der Gesellschaft. Wissenschaft steht mitten in der Gesellschaft. Das ist nicht irgendwas ganz Abgehobenes, sondern das sind ganz normale Menschen, die aus ihrer Forschung berichten, mit denen man dann nachher auch noch ein Bier trinken kann und reden kann. Und ich glaube, ja, das ist unser Job, das eben auch zu zeigen. Und deswegen auch wieder ein bisschen der Link zurück, ist uns auch das persönliche Gespräch so wichtig, weil im persönlichen Gespräch kommt das eben am besten rüber.
Verstehe. Bei Drosten hatte ich zwischendurch so ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht sogar schief geht, also zumindest im Sinne der Sache für die Wissenschaftskommunikation, weil er offensichtlich sehr angefeindet wurde, da Dinge erlebt hat, die er sich wahrscheinlich selber nicht hat träumen lassen, wie sehr man plötzlich im Mittelpunkt des Interesses stehen kann und welche Dynamik dann auch entfesselte Medien entwickeln können. Also nicht nur die etablierten, sondern eben auch vor allem die sozialen Medien. Und ich hatte zumindest den Eindruck, dass er zwischendurch kurz davor war, das Handtuch zu werfen und gesagt hat, also jetzt lass mich mal in Ruhe hier. Also ich habe Besseres zu tun, hat er ja auch gesagt. Gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir ja auch schon seit vielen Jahren diskutieren, wie stark sollen sich eigentlich Wissenschaftler selbst in die Kommunikation einschalten und da auch noch gar nicht so zu einem wirklich fundierten Ergebnis gekommen sind, hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht manche Wissenschaftler sagen, ach guck mal, das passiert dir, wenn du dich zu weit vorwagst. Das passiert dir, wenn du zu sehr die Öffentlichkeit suchst. Und dann womöglich den Schluss daraus ziehen, ich bleib lieber in meinem Labor, ich mache keine Kommunikation. Hast du die Gefahr auch so gesehen oder hast du es überhaupt so eingeschätzt wie ich jetzt?
Ja, ich glaube, dass man die Gefahr natürlich sehen kann und dass wir die auch gesehen haben. Und das ist natürlich eine sehr besondere, sage ich mal, Position, in die sich da Herr Drosten da auch manövriert hat und wo man natürlich sagen muss, okay, das ist jetzt schon auch ganz schön hart und natürlich will nicht jeder Wissenschaftler sich mit der Bildzeitung anlegen müssen irgendwie, ja, oder da verhandelt werden oder den Shitstorm in den sozialen Medien abbekommen. Ich glaube, Herr Drosten, ja, ich weiß nicht, inwieweit er sozusagen das vorhergesehen hat oder einschätzen konnte. Ich meine, er hat sich natürlich auch in einigen gesellschaftlichen Fragen positioniert manchmal und nicht nur sozusagen seine wissenschaftlichen Ergebnisse nach vorne gestellt, sondern auch, sage ich mal, immer wieder Handlungsempfehlungen da auch abgegeben dann am Schluss, die sozusagen auch ein bisschen darüber hinausgehen, als nur sozusagen die wissenschaftlichen Ergebnisse reinzugeben. Und da hat er dann die Erfahrung gemacht, dass man sich dann natürlich in ein Feld gibt, wo es eher, sag ich mal, politisch wird, ja, wo dann es nicht mehr um Wissenschaftskommunikation nur geht, sondern ob, sag ich mal, jetzt an dem Beispiel, das ja immer diskutiert wurde, ob jetzt Kitas offen oder geschlossen sind, ist eben nicht nur eine virologische Frage. Ja? Und da kann er natürlich sagen, okay, aus virologischer Sicht würde ich im Moment das so sagen oder so einschätzen, aber das ist natürlich, da spielen auch andere Interessen eine Rolle, andere Güter spielen da eine Rolle, außer der Gesundheit, ja. Und ich glaube, dann muss man dann auch sozusagen die Erkenntnis dann mitnehmen, ja, wenn ich mich in dieses Feld reinbegebe, dann werde ich auch in einem anderen Feld verhandelt. Das ist dann nicht mehr sozusagen die wissenschaftliche Welt. Ja. Ich meine, er hat ja jetzt auch den Kommunikatorpreis bekommen, völlig zu Recht, wie ich finde, weil bei allem, was da vielleicht auch nicht ganz perfekt gelaufen ist, hat er einen super Job gemacht und er hat wirklich viele Menschen mitgenommen, auch gerade in diese Welt der Wissenschaft, wie eigentlich auch gerade die Wissenschaft funktioniert, was wir vorher auch schon hatten, was uns ja wirklich auch wichtig ist, eben nicht nur die Ergebnisse zu kommunizieren, sondern auch zu sagen, wie kommen die eigentlich zustande? Und das konnte er eben in seinem Podcast auch gut erklären und da hat er auch eben wirklich ein Riesenpublikum erreicht und ich glaube, dafür gebührt ihm auch absolut dieser Preis. Also und das muss man auch gerade den anderen WissenschaftlerInnen auch klar machen, es muss mehr Wertschätzung für gute Wissenschaftskommunikation geben. Und ihr zeigt das mit eurem Kommunikatorpreis, Stifterverband und DFG. Aber es muss noch viel, viel mehr gelebt werden in den einzelnen Institutionen, dass Wissenschaftskommunikation wertgeschätzt wird, dass es wichtig ist, dass man da auch Unterstützung bekommt, dass man eben nicht dann alleine gelassen wird, sage ich mal, auch wenn irgendwie etwas passiert, sondern dass dann die Uni, die eigene Institution auch hinter einem steht und mit einem geht. Und ich glaube, da, um auch wieder mal zurückzukommen, den Bogen zurückzuschlagen aufs Push-Memorandum vor 20 Jahren, ja, wo das ja schon drin stand, das Thema Wertschätzung und für Wissenschaftskommunikation und auch sozusagen in die Belohnungs- und Entlohnungssysteme reinzubringen. Da ist noch viel Luft nach oben, liebe Wissenschaftsorganisationen, wenn ihr gerade zuhören solltet jetzt, ja.
Ja, davon gehen wir jetzt mal aus.
Die hören bestimmt alle zu, ja. Also da könnt ihr wirklich noch was tun in den eigenen Einrichtungen und auch an den harten, sage ich mal, Fakten drehen und das auch in jede, sage ich mal, Rede einbauen und die Leute auch nach vorne stellen und ermutigen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil natürlich auch gerade junge Wissenschaftler, das erlebe ich immer wieder, die sind dann irgendwann frustriert, ja, weil die gerne und gut kommunizieren. Also viele junge Wissenschaftler kommunizieren gerne und gut und erleben dann viele Frustrationsmomente in ihren eigenen Institutionen, weil sie sehen, dass es eben überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Und ich weiß, das ist schwierig, neben Lehre, neben Paper schreiben und so weiter und Forschung natürlich. Aber ich glaube, das ist einfach eine wahnsinnig wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Und wir haben jetzt ja in dieser Situation gesehen, wie wichtig die ist. Ja? Und ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten, wir sind ja noch nicht raus. Ja? Also wir haben vorher über die Skeptiker gesprochen. Ich glaube, da werden sich Narrative jetzt auch verändern. Populisten werden versuchen, auch Wirtschaftskrise zu nutzen und es kann gut sein, dass auch die Wissenschaft unter Beschuss kommt in dem Zuge. Und ich glaube, da ist auch gute Wissenschaftskommunikation wahnsinnig wichtig.
Ja, Markus, ich habe das Gefühl, wir könnten, wenn wir wollten, noch viel, viel länger sprechen. Es gibt so unglaublich viele Themen in dem Bereich. Das ist echt Wahnsinn. Vielleicht können wir das ja des Öfteren mal machen, dass wir einfach mal über aktuelle Themen aus der Wissenschaftskommunikation hier sprechen. Vieles haben wir ja auch noch gar nicht angesprochen von dem, was ihr so bei WED auch tut. Ich würde aber sagen, für heute lassen wir es gut sein und bedanke mich bei dir für die wirklich interessanten Einsichten in das, was ihr tut und das, was du darüber denkst.
Ja, vielen Dank, lieber Michael. Ich fand es auch sehr, sehr spannend und ja, danke.